Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Wir haben die Stimmen gehört, die Fridays for Future leben also noch. Aber wie haben sich die Demonstrationen entwickelt nach der langen Pause? Das möchte ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Sebastian Hauns erörtern. Er ist Gründungsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung an der Universität Bremen. Guten Abend, Herr Hauns.
Guten Abend, Herr Ölmeier.
Herr Hauns, in Deutschland waren laut Organisatoren mehr als 280.000 Teilnehmer heute unterwegs. Die größten Demonstrationen, die haben stattgefunden in Hamburg und in Berlin. Wie ist Ihr Eindruck? Hat Fridays for Future zur alten Stärke zurückgefunden?
Also zur alten Stärke, das heißt zu den Zahlen, die Sie im September 2019 erreicht haben, das haben Sie natürlich heute nicht wieder erreicht. Das hatte aber auch niemand wirklich erwarten können, weil die Ausgangslage doch eine deutlich andere war. Ich finde es sehr beeindruckend, an wie vielen Orten doch wieder demonstriert worden ist. Das zeigt also, dass die Gruppen vor Ort weiterhin aktiv sind und auch weiterhin es ihnen gelingt, Menschen auf die Straße zu bringen. Und in einzelnen größeren Städten sind es ja auch wirklich fünfstellige Zahlen gewesen, die da auf die Straße gegangen sind.
Was hat denn die Pandemie eigentlich mit den Menschen gemacht? Sind wir da träger geworden oder duldsamer oder gleichgültiger oder vielleicht auch ein bisschen duckmäuserisch? Oder ist eher das Gegenteil der Fall? Wir wollen raus, wir wollen unsere Stimme erheben.
Ich glaube nicht, dass wir träger geworden sind, aber unter den Bedingungen der Pandemie war es erstens ja sehr schwierig zu demonstrieren. Zumindest war das am Anfang so. Es gab ja dann auch im Verlauf der Pandemie sogar Demonstrationen, die die Pandemie selber zum Anlass hatten. Aber es war erstmal schwieriger. Und dann gab es natürlich ein anderes Thema, die Pandemie und heute natürlich auch noch der Krieg in der Ukraine, die auch Aufmerksamkeit beansprucht haben. Und dadurch ist die Möglichkeit, jetzt für den Klimaschutz zu demonstrieren, schwieriger geworden.
Nun ist eine Besonderheit dieser Bewegung, also von Fridays for Future, dass er eigentlich gar keine Organisationsform hat. Sprecherinnen oder Sprecher gibt's offiziell nicht, auch wenn Greta Thunberg, Luisa Neubauer oder Carla Remstmaa zu den ganz bekannten Gesichtern und zu den oft gehörten Stimmen geworden sind. Hat sich da inzwischen etwas verändert oder sind das immer noch die prägenden Figuren?
Ja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, sind die Figuren natürlich, es gibt einzelne medial präsente Figuren, aber eigentlich ist es eben keine Bewegung, die von einer Organisation hat oder die über ein zentrales Sprechergremium oder sowas verfügt, sondern das sind eben ganz, ganz viele, meistens gar nicht so große Gruppen vor Ort, über ganz Deutschland, aber auch in anderen Orten der Welt ja verstreut. Also es ist eine sehr basisdemokratische Bewegung und damit ist sie aber auch nicht sehr ungewöhnlich, was wir so in anderen Protestbewegungen kannten. Also bei der AKW-Bewegung war das auch ähnlich. Da hatten wir auch keinen Sprecher oder keine Sprecherin der AKW-Bewegung, aber trotzdem sind die natürlich irgendwie zu bestimmten Gelegenheiten immer mit ihren Forderungen auf der Straße gewesen.
Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man nicht richtig organisiert ist?
Sie sind ja nicht richtig organisiert. Sie haben ja eine Organisation, sie haben nur keine sozusagen formalisierte Organisation mit Vorsitzenden und sowas. Es gibt ja Organisationsstrukturen und ich denke, für eine soziale Bewegung ist das eher ein Vorteil, über so eine Art der Organisierung zu verfügen, weil damit natürlich einfach viel mehr Menschen in die Mobilisierung und auch in die alltägliche Arbeit, die notwendig ist, um so einen Protest immer wieder sichtbar werden zu lassen, eingebunden sind.
Nun waren die Demonstranten zunächst Schüler, dann Studenten, dann sind Wissenschaftler dazugekommen. Beobachten Sie denn weitere Veränderungen gerade in der Klientel?
Ja, also ich habe jetzt natürlich heute keinen umfassenden Überblick über wer war auf der Straße. Das, was ich gesehen habe an Bildern, das, was ich gehört habe, auch von Leuten, die dabei waren, scheint es so zu sein, dass sehr viele sehr junge wieder auf der Straße waren. Zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, und das haben auch unsere Befragungsdaten schön zeigen können, dass es eher so eine Normalisierung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gab. Das heißt, dass eher auch Leute aus dem gesamten Altersspektrum ein bisschen gleichmäßiger vertreten waren. Also ich würde eher sagen, die heutigen Proteste, die haben eher so einen sozusagen Back to the Roots für Fridays for Future gezeigt. Also sind wieder die ganz jungen Menschen vor allem, die Proteste im Wesentlichen tragen.
Gerade in den letzten Monaten, die Motive haben Sie ja genannt, war es etwas stiller geworden um Fridays for Future. Klimaaktionen gab es vor allem mit großer medialer Wirkung durch die Last Generation, wo sich Demonstranten zum Beispiel auf die Straßen festgeklebt haben. Hat diese wesentlich radikalere Form des Widerstandes gegen die aktuelle Umweltpolitik, die Fridays for Future, hat es ihr Aufmerksamkeit gebracht oder sogar abgezogen?
Ich denke, weder noch. Also erstens würde ich sagen, aus der Sicht der Forschung über soziale Bewegungen, so viel radikaler waren die Aktionsformen ja nicht. Was ist denn da passiert? Da wurden sozusagen in geringem Maße Gesetze übertreten. Es wurde Verkehr blockiert, es wurden keine Menschen verletzt, es wurden auch keine Dinge beschädigt. Also das würde ich jetzt nicht als eine dramatische Radikalisierung beschreiben. Das hat dafür gesorgt, dass dieses Klimathema nochmal sozusagen von einer anderen Gruppe medial präsent war. Ob es sozusagen dem Thema an sich viel gebracht hat, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber Fridays for Future mobilisiert ja anders. Die setzen ja nicht auf so eine, sagen Kleingruppen mit großer spektakulären Effekt, sondern die setzen auf die Masse der Leute. Ihnen geht es ja darum zu zeigen, es stehen viele hinter unserer Forderung. Und das, denke ich, ist eigentlich bei Protesten auch aus der Erfahrung, aus anderen Protestbewegungen, die wirkungsvollere Art zu versuchen, die eigenen Forderungen durchzusetzen.
Wie viele Menschen stehen denn eigentlich tatsächlich dahinter, wenn sie demonstrieren gehen? Und für wie viele ist es eigentlich nur ein Happening? Ist es nett? Da gibt es Musik, da kann man Leute treffen, da geht man vielleicht danach noch einen trinken und die Schule fällt auch noch aus.
Ich glaube, man kann diese beiden Aspekte nicht komplett voneinander trennen, weil auch diejenigen, für die das nett ist und ein Happening und die dorthin gehen, weil sie da eben auch mit Freunden sind, teilen die das Anliegen. Wenn sie das Anliegen nicht teilen würden, dann würden sie was anderes machen an diesem Tag. Dann würden sie nicht im Zweifelsfalle auch bei Regen oder kaltem Wetter, es war ja nicht überall sonnig, wo die Demonstrationen stattgefunden haben, da auf der Straße entlang laufen, sondern dann würden sie sich vielleicht irgendwo im Park, in einem Club oder sonst wo treffen. Also die Tatsache, dass da Leute auch hingehen, sagen auch, dass das sozial auch attraktiv ist, dorthin zu gehen, heißt nicht, dass die Leute, die da sind, kein ernsthaftes Anliegen haben.
Und es ist auch attraktiv, wenn man freitags nicht in die Schule geht, für manche zumindest. Und deswegen bekommt die Bewegung auch viel Häme ab. Da heißt es dann immer wieder, naja, vielleicht geht er mal besser in den Unterricht. Wäre es dann nicht besser, vielleicht mal auf einen Tag am Wochenende auszuweichen, um den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Naja, die Demonstrationen haben ja auch jetzt am Freitag zu sehr unterschiedlichen Uhrzeiten stattgefunden. Also es gab Einzelne, die waren morgens um 10 gleich, während der Unterrichtszeit. Es gab auch viele, die erst am Nachmittag später außerhalb der Unterrichtszeit waren, die sicherlich genau auf diese Kritik auch reagiert haben. In der Mobilisierungsdynamik von Fridays for Future war zumindest am Anfang dieser Auseinandersetzung um Schulschwänzen oder Schulstreik hat eher der Bewegung genutzt, weil es sagen die Konfliktkonstellation aufrechterhalten hat. Weil sonst war es ja so, dass eigentlich die Forderungen von Fridays for Future, denen ist sehr viel Sympathie aus der Politik auch entgegengebracht worden. Aber die Tatsache, dass ihnen gerade bei dieser Frage Schule schwänzen oder Schulstreik auch Gegenwind entgegengekommen ist, hat so eine Konfliktkonstellation hervorgebracht, die für einen Protest extrem wichtig ist.
Herr Horns, irgendwie scheint die ganze Welt über uns zusammenzubrechen in dieser Zeit. Die Folgen der Pandemie, der Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Probleme. Auf der anderen Seite Dürren, Überschwemmungen, Gletscherschmelze, Stürme als sichtbare Zeichen des Klimawandels. Da steckt die Politik derzeit wirklich in einem Dilemma, welches dieser Probleme zuerst lösen und das auf wessen Kosten. Ist sich Fridays for Future dessen bewusst, dass es manchmal keine ganz einfachen Antworten gibt?
Ich denke ja, weil das spiegelt sich ja auch in diesen Versuchen von Fridays for Future wieder zu sagen, wie können wir eigentlich die sozialen Folgen einer Politik, die den Klimawandel angeht, auch mit in den Blick nehmen. Aber man muss auch sagen, die soziale Bewegung oder Protestbewegung, die haben auch nicht die Verantwortung, alle Aspekte mit in den Blick zu nehmen, sondern die sind dann stark, wenn sie sagen, ihr konkretes Anliegen versuchen, nach vorne zu bringen. Die können nicht schon den ausgehandelten Kompromiss vertreten, sondern sie müssen für ihre Interessen und ihr Anliegen einstehen, möglicherweise den Kompromiss oder die Abwägung zu finden. Das ist die Aufgabe anderer politischer Akteure.
Einschätzungen von Professor Sebastian Hauns, Protestforscher an der Uni Bremen. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, gerne. Ihnen auch.